Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Deutsche Welle. Wissenschaft.
Das Wissenschaftsmagazin heute mit folgenden Themen. Der Blick in die Sterne, was 2012 so bringt. Stammzellen zur Therapie bei Schlaganfällen. Fracking, die Methode zur Erdgasförderung, soll auch in Deutschland zum Einsatz kommen. Und akustische Waffen gegen Piraten und Demonstranten. Mein Name ist Tobias Ullmeier. Hallo. In diesen Tagen fragen viele Menschen die Sterne, was das neue Jahr wohl bringen wird. Und wir fragen den Wissenschaftsjournalisten und Diplomphysiker Hermann Michael Hahn, was dürfen wir uns von den Sternen erwarten? Hallo, Herr Hahn.
Hallo, Herr Ullmeier.
Herr Hahn, gibt es denn Außergewöhnliches am Himmel im Jahr 2012, das wir vielleicht mit dem bloßen Auge erkennen können, also eine Sonnenfinsternis oder eine Mondfinsternis?
Mit den Finsternissen ist das im kommenden Jahr richtig schlecht bestellt. Da kriegen wir gar nichts mit. Es gibt zwar vier Finsternisse, wie mindestens in jedem Jahr, zwei Mondfinsternisse und zwei Sonnenfinsternisse. Aber die finden in anderen Gegenden der Erde statt. Die sind also zu Ende oder fangen noch nicht an, wenn die Sonne bei uns über dem Himmel steht oder der Mond. Aber der eigentliche Höhepunkt des nächsten Jahres ist zweifellos die enge Begegnung, das Sonnenbad, das die Venus in der Sonne nimmt. Die Venus, der Nachbarplanet der Erde, zieht nämlich wieder einmal von uns aus gesehen genau vor der Sonne her. Das hatten wir vor 8 Jahren schon mal. Das ist relativ selten. Und zumindest das Ende dieses Sonnenbades, wenn die Venus also wieder aus der Sonne heraussteigt sozusagen, das können wir am Morgen des 6. Juni dann mitverfolgen.
Soweit quasi die Trivia, aber was tut sich denn Aufregendes für den Wissenschaftler, für den Astronomen?
Die Amateurastronomen, die achten im kommenden Jahr natürlich wieder auf den Mars. Die achten auf den Mars, wenn er im März in die erdnächste Stellung kommt. Das ist dieses Mal nicht so besonders nah wie beispielsweise 2003, aber doch so, dass der Mars als hellleuchtendes Objekt im Sternbild Löwe zu beobachten ist. Die achten auch darauf, wann der Jupiter oder der Saturn in seiner besten Stellung stehen. Das wird dann entweder im Frühjahr sein oder aber im Herbst. Und sie schauen auch immer wieder mal nach Merkur, der in der Regel in diesem Jahr dann sogar ganz gut Ende Februar und in der ersten Märzhälfte am Abendhimmel steht. Die Wissenschaftler, die schauen natürlich mehr in die Weiten des Universums. Die wollen immer wieder herausfinden, wie ist denn am Anfang des Universums die ganze Entwicklung verlaufen. Aber dazu braucht man große Teleskope. Dazu kommt man als Amateur, Astronom oder Sternfreund in der Regel nicht, so etwas zu beobachten.
Regelmäßig im Sommerloch entgehen wir hier auf der Erde einer Katastrophe, nämlich einem Meteoriteneinschlag. Das machen uns dann wenigstens die in Themennot geratenen Zeitungskollegen weiß. Wird es denn auch in diesem Sommer wieder so ein Drama geben oder werden wir tatsächlich getroffen?
Also es gibt in diesem Jahr keine vorhersehbare enge Begegnung, bislang jedenfalls nicht zwischen der Erde und einem Asteroiden. Es gibt ja nach wie vor dieses Märchen, dass am 21. Dezember oder am 22. Dezember 2012 die Erde untergehen soll oder die Welt enden soll, weil da so eine Geschichte mit dem Maya-Kalender abläuft, wo praktisch der Kilometerzähler der Maya-Zählung von 999.999 auf 1 Million springt, jetzt im übertragenen Sinne. Aber das ist genauso wenig wie bei einem Auto etwas Besonderes. Und von daher ist da also auch gar nichts zu erwarten. Erwarten tun sich die Astronomen und die Planetenforscher eigentlich mehr von ein paar Raumsonden, die unterwegs sind. Da ist zum Beispiel die Marssonde Curiosity unterwegs zum roten Planeten. Die Russen haben es ja leider nicht geschafft, ihre Phobos-Grundsonde auf den Weg zu bringen. Und es gibt auch noch Hoffnungen, von Merkur mehr zu erfahren, denn die Messenger-Sonde, die den Planeten schon seit ungefähr 9 Monaten umkreist, die wird das auch weiterhin tun und Daten übermitteln. Und das gilt auch für Venus und Saturn. Das Augenmerk eigentlich richtet sich im Augenblick dann mehr noch langfristig oder mittelfristig auf die Raumsonde Rosetta, die europäische, die unterwegs ist zu einem Kometen und 2014 auf diesem Kometen landen soll, damit wir dann erstmals wissen, woraus denn diese Objekte wirklich bestehen und ob sie vielleicht auch einen Beitrag geleistet haben können bei der frühen Entwicklung des Lebens auf der Erde.
Vielen Dank, Hermann Michael Hahn, für diesen Blick in den Himmel und auf die Erde. Auch im kommenden Jahr werden allein in Deutschland wieder rund 250.000 Menschen einen Schlaganfall erleiden. Mehr als 60.000 sterben daran. Nach dem Schlag geht es um jede Minute. Denn nur wenn es gelingt, das Blutgerinnsel im Hirn schnell aufzulösen, lassen sich Spätschäden vermeiden. Ein neuer Ansatz des Fraunhofer Instituts für Zelltherapie und Immunologie konzentriert sich jetzt darauf, diese Spätschäden zu mindern und das Zeitfenster für eine erfolgreiche Behandlung des Schlaganfalls etwas weiter zu öffnen. Das Verfahren steht noch ganz am Anfang und wird derzeit am Schaf ausprobiert.
Regelmäßig besucht Johannes Bolze seine Schafe. Zufrieden grasen die Tiere im Gehege der Leipziger Veterinärmedizin. Es sind ganz normale Schafe, auffällig ist nur ihre Frisur. Auf dem Rücken wurde das Fell der Tiere in Form eines Sattels geschoren.
Es wurden nämlich vor geraumer Zeit aus dem Beckenkamm Zellproben entnommen. Die Zellen werden momentan im Labor kultiviert und damit diese Proben nicht verunreinigt sind, muss man die Schafe rasieren.
Bolze ist Arzt und Leiter der Abteilung Neuroreparatur am Leipziger Fraunhofer Institut. Aus dem Knochenmark der Tiere haben die Forscher Stammzellen entnommen. Jungfräuliche Zellen, die sich noch in verschiedene Gewebetypen entwickeln können. Sie sind die Grundlage für die neue Therapie. Einige der Schafe haben bereits einen Schlaganfall erlitten, anderen steht das noch bevor.
Dann wird operativ ein Schlaganfall induziert mit einem bestimmten Verfahren, was wir hier entwickelt haben, was für das Tier auch relativ schonend ist. Wenn ein bisschen Zeit nach einem Schlaganfall vergangen ist, würden Sie mit einem geübten Auge diese Schäden gar nicht mehr unbedingt sehen, weil wir die so dosiert einsetzen können, dass das Schaf an sich in seinem alltäglichen Lebenstätigkeiten nicht wesentlich eingeschränkt ist.
Mit bestimmten Tests jedoch lassen sich die Folgeschäden feststellen. Dazu untersuchen die Ärzte ihre Schafe zum Beispiel im Kernspintomographen. Und sie führen Verhaltenstests durch. Denn wie auch bei Menschen sind die Bewegungsabläufe der Schafe durch den Schlaganfall beeinträchtigt. Zum Beispiel ziehen die Forscher im Stall ein Vorderbein der Tiere zur Seite.
Das Schaf hat das Bestreben, diese Positionsveränderung zu korrigieren, um stabil auf vier Beinen zu stehen. Und wir können dann messen, wenn diese Korrektur verzögert erfolgt oder gar nicht eintritt, dann ist das eine pathologische Reaktion, die auf den Schlaganfall zurückzuführen wäre. Wenn die dann aber wieder eintritt beispielsweise, könnte das unter Umständen mit so einer Zelltherapie assoziiert sein.
Derzeit injizieren die Forscher den Schafen Stammzellen, die aus demselben Tier gewonnen wurden. Im nächsten Schritt sollen menschliche Zellen übertragen werden. Im Labor des Fraunhofer Instituts arbeitet Alexandra Stolzing gerade daran, Stammzellen aus menschlicher Haut zu gewinnen. Das Schwierige daran, Hautzellen sind nicht mehr jungfräulich. Sie müssen sozusagen ihre Herkunft vergessen und wieder bei Null starten. Erst dann können sie sich in andere Zelltypen entwickeln, zum Beispiel in eine Nervenzelle. Ein komplizierter Prozess, noch steht die Forschung ganz am Anfang. Doch die Ergebnisse sind faszinierend, nicht nur für die Behandlung des Schlaganfalls.
Ich komme eigentlich aus der Altersforschung und für mich war einfach faszinierend, dass eine Zelle wieder in einen Zustand zurückgebracht wird, der als jung zu bezeichnen ist. Und das ist es auch, was wir im Institut momentan sehr genau betrachten. Also was ist mit den Schäden in der Zelle? Werden die eliminiert? Werden die spezifisch sozusagen abgestoßen? Wird auch das Genom wieder auf ein junges Genom zurückgeschalten? Heißt, werden zum Beispiel Reparaturaktivitäten wieder aktiviert, die die Zelle normalerweise im Alter verloren hat?
Was genau die Stammzellen beim Schlaganfall im Körper bewirken, wissen die Forscher derzeit nicht. Klar ist jedoch, dass die Zellen nicht unmittelbar ins Gehirn wandern, dort neue Nervenzellen bilden und das geschädigte Gewebe ersetzen. Ein solcher Prozess würde mindestens 4 Wochen dauern. Die positive Wirkung der Stammzellinjektion zeigt sich bei den Schafen jedoch schon nach knapp 1 Woche, erklärt Johannes Bolze.
Was die Zellen machen, ist, dass sie bestimmte Sekundärschäden verhindern, also Inflammation, Entzündungsprozesse entsprechend modulieren, den verzögerten Zelltod minimieren, sodass in der Summe dann das Ergebnis besser ist als ohne eine Therapie.
In jedem Fall wäre die Stammzelltherapie nur ein Baustein bei der Behandlung des Schlaganfalls. Entscheidend bleibt, dass der Patient möglichst schnell in eine geeignete Klinik kommt, damit das Gerinnsel im Kopf aufgelöst werden kann. Die Stammzellen könnten dann dazu beitragen, Spätschäden zu verringern.
Was auch ganz wichtig ist zu betonen, diese Therapien sind auf ein bestimmtes Zeitfenster eingeschränkt, weil diese Sekundärschäden nach einer gewissen Zeit abgeschlossen sind. Es ist also völlig unsinnig, sich für solche Studien freiwillig zur Verfügung zu stellen. Das ist aus ethischen Gründen auch gar nicht möglich oder bereits vorhandene Schlaganfälle im Nachhinein zu therapieren. Das klappt nicht. Das Zeitfenster für diese Untersuchung beträgt maximal 3 Tage nach dem Schlaganfall.
In einigen Monaten sollen die ersten klinischen Versuche am Menschen starten. Doch selbst wenn alle Tests erfolgreich verlaufen, dauert es noch mindestens 10 Jahre, bis eine Stammzelltherapie zur Verfügung steht. Ohnehin gilt beim Schlaganfall, Vorbeugen ist besser als jede Therapie.
Das Beste sind nicht Stammzellen, das Beste sind nicht neue Medikamente, das Beste ist eine gesunde Lebensweise, nicht rauchen, wenig Alkohol, gesund essen und viel Bewegung, das hilft Ihnen mehr als jede Stammzelle.
Dennoch neue Hoffnungen für künftige Schlaganfallpatienten, ein Beitrag von Claudia Rubi. Haben Sie schon mal von Fracking gehört? Das ist eine ziemlich umstrittene Technik zur Erdgasförderung. Eine Technik, die auch in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zur Anwendung kommen soll, um neue, noch unerschlossene Lagerstätten zu erschließen. Der Aufschrei unter den Anwohnern dort ist groß. Brigitte Osterrath berichtet, wie das Fracking funktioniert und warum so viele Menschen Angst davor haben.
Martin Knepper, kaufmännischer Angestellter in Hamm in Westfalen, hat mit Erdgas eigentlich nichts am Hut. Das änderte sich vor einigen Monaten, als er über die Zeitung erfuhr, dass in Hamm demnächst gebohrt werden soll. Und zwar nach Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten.
Bei weiterer Recherche im Internet habe ich halt gesehen, dass in den USA das Ganze seit Jahren gemacht wird mit Riesenschweinereien für die Umwelt. Da werden also tausende Liter Chemikalien in die Erde gepumpt. Da wird das Gestein aufgebrochen, da tritt das Methan teilweise aus ins Grundwasser und das gesamten Regionen teilweise wirklich das gesamte Grundwasser verseucht.
Jetzt engagiert sich der zweifache Vater in der Bürgerinitiative gegen Gasbohren Hamm. Sein Ziel ist es, das Bohren nach Erdgas in unkonventionellen Lagerstätten zu verhindern. Erdgas findet sich immer in Gesteinsporen. Bei konventionellen Lagerstätten sind die Poren allerdings so miteinander verbunden, dass das Gas alleine seinen Weg zum Bohrloch findet. Nicht so in unkonventionellen Lagerstätten. Hier stehen die gasgefüllten Poren nicht miteinander in Kontakt. Daher muss man dort nachhelfen. Und zwar mit Hydraulic Fracturing, kurz Fracking genannt, erklärt Ritva Westendorf-Lahuse, Pressesprecherin beim Energiekonzern ExxonMobil in Hannover.
Mit dem Frack-Verfahren versuche ich, das Gestein aufzubrechen oder kleine Risse zu erzeugen, die ungefähr eine Dicke von rund 1 Zentimeter haben. Das geschieht mit Wasserdruck, bringe also Wasser nach unten in die Lagerstätte. Wenn ich den Wasserdruck aufbaue und den hinterher wieder zurücknehmen würde, würde mir das Gestein sofort wieder zugehen. Also muss ich etwas tun, um diese Gesteinsrisse offen zu halten. Dafür bringe ich Sand mit nach unten in die Lagerstätte ein.
Der Sand klemmt sich in die Risse und hält sie offen, damit das Erdgas hindurchfließen kann. Das Problem dabei? Sand und Wasser mischen sich nicht sonderlich gut. Und da kommt die Chemie ins Spiel. Sehr zum Entsetzen von Martin Knepper.
Es sind also ellenlange Listen, die da eingesetzt werden an Chemikalien. Das ist für einen normalen Menschen, der nicht Chemiker ist, auch ganz schwer nachzuvollziehen, was da überhaupt eingesetzt wird.
Um die Sand-Wasser-Mischung nach unten in 1000 bis 5000 Meter Tiefe zu befördern, muss man ihr Substanzen beisetzen, welche die Flüssigkeit dickflüssiger machen, ähnlich einem Soßenbinder, damit sich der Sand nicht absetzt. Wenn die Freckflüssigkeit in der Tiefe angekommen ist, muss die Verdickung wieder rückgängig gemacht werden. Denn der Sand soll ja dort verbleiben, das Wasser aber soll zurückgepumpt werden, um den Weg freizumachen für das Erdgas. Daher machen andere Chemikalien das Gemisch wieder dünnflüssig. Dann gibt es Stoffe, die dafür sorgen, dass die Flüssigkeit gut nach unten gleitet oder die verhindern, dass in der Tiefe das Gestein aufquillt. Biozide wiederum halten Bakterien und Pilze von der Flüssigkeit fern. Westendorf-Lahuse.
Insgesamt ist dieser Anteil der chemischen Zusätze an der Gesamtflüssigkeit sehr gering, mitunter weniger als 0,2%, in anderen Fällen auch 2 bis 5%. Das hängt im Einzelfall von der Lagerstätte ab. Wichtig ist aber in dem Zusammenhang, dass die Gesamtflüssigkeit weder umweltgefährdend noch giftig ist und weder nach Chemikalienrecht kennzeichnungspflichtig ist noch ein Gefahrstoff darstellt.
Das heißt allerdings nicht, dass die einzelnen Bestandteile in purer Form alle harmlos sind. Biozide zum Beispiel gelten als umweltgefährlich. Andere Mittel sind giftig. Hier macht es einfach die starke Verdünnung.
Gut, sieht man das mit der Verdünnung mal so. Man setzt halt 4 Millionen Liter Wasser ein, beispielsweise bei einem Frack, und verdünnt das halt mit 80.000 Liter Chemikalien. 80.000 Liter ist für mich eine ganze Menge. Zu viel, um es in den Boden zu pumpen.
Viele sehen das genauso. Eine andere Bürgerinitiative hat vor kurzem der Umweltbeauftragten im Deutschen Bundestag eine Liste mit 13.000 Unterschriften überreicht. Alle Unterzeichnenden fordern, dass die Regierung das Fracking verbietet. Für zwei neue, unkonventionelle Erdgaslagerstätten, das sind Schiefergestein und Kohleflöze, gilt inzwischen ein Moratorium. ExxonMobil wird dort erst wieder fracken, wenn ein Kreis von Wissenschaftlern grünes Licht gegeben hat. Aber fracken wird ExxonMobil weiterhin. Zwar nicht in diesen Gesteinen, aber bei einem anderen unkonventionellen Lagerstättentyp, dem Tightgas. Das findet sich zum Beispiel in Südoldenburg.
Das Verfahren ist ein erprobtes und bewährtes Verfahren, was in Deutschland seit 50 Jahren eingesetzt wird, um in konventionellen Lagerstätten die Produktion zu erhöhen oder bei Tightgas-Lagerstätten die Produktion überhaupt möglich zu machen. Dieses Verfahren kam in Deutschland rund 300 Mal bisher zum Einsatz, ohne dass es in der Vergangenheit jemals zu einem Fall gekommen wäre, wo dieses Verfahren das Trinkwasser verunreinigt hätte.
Letztes Jahr erregte eine Dokumentation über die angeblichen Auswirkungen von Fracking in den USA viel Aufsehen. Der Film zeigte Wasserhähne, deren Wasser mit so viel Methan verunreinigt war, dass man es mit einem Feuerzeug anzünden konnte. Knepper ist besorgt. Grundlos, versichert Pressesprecherin Westendorf-Lahuse.
Die Bohrung selber ist nicht einfach nur ein Loch im Untergrund, sondern ist wie ein Bauwerk, wie ein teleskopartiges Bauwerk. An der Höhe der trinkwasserführenden Schichten ist diese Bohrung durch mehrere Schichten Stahl und Zement gegenüber den trinkwasserführenden Schichten abgegrenzt, um sicherzustellen, dass keine Flüssigkeit und auch kein Erdgas an die trinkwasserführenden Schichten gelangt.
Das überzeugt Martin Knepper allerdings nicht. Er hält das Risiko, dass doch etwas passieren könnte, für viel zu hoch. Daher macht er weiter mit seiner Arbeit für die Bürgerinitiative.
Im August dieses Jahres sorgte die Fußball-Bundesliga mal wieder für ein Kuriosum. Ein übereifriger Mitarbeiter der TSG Hoffenheim hatte eine Schallkanone installiert. Und immer, wenn die Dortmunder Gästefans zu Schmähgesängen ansetzten, dann waren fiese Knarz- und Pfeiftöne zu hören. Ein Akustikangriff, der auch zu Dissonanzen zwischen den Offiziellen der beiden Vereine führte, die aber inzwischen wieder beigelegt sind. Das Verfahren war übrigens nicht ganz neu, denn diese Schallkanonen werden auch von Polizei und Militärs eingesetzt. Frank Grotelüschen berichtet.
Eine Militärübung in den USA. Wie wild ballert das Maschinengewehr an einem Waldstück herum. Doch plötzlich dringt ein scharfer, lauter Ton durch die Bäume. Den MG-Schützen scheint das entscheidend zu stören. Offenbar nimmt er die Finger vom Abzug, um seine Ohren vor dem Lärm zu schützen. Das Maschinengewehr verstummt, die Schallkanone hat gewonnen. Die Technik dahinter heißt LRAD, Long Range Acoustic Device, auf Deutsch Akustikgerät mit langer Reichweite. Im Prinzip eine leistungsfähige Richtlautsprecherbox. Statt eines großen hat sie mehrere kleine Lautsprecher eingebaut, nebeneinander montiert auf einer flachen Scheibe. Sie strahlen die Signale in einem relativ schmalen Winkel ab und können den Schall dadurch deutlich stärker bündeln als eine normale Box. Der Frequenzumfang ist zwar bescheiden, der Klang entsprechend dünn. Doch Lautsprecherdurchsagen der Polizei sind selbst in einiger Entfernung noch gut zu verstehen. No matter what your purpose
is, you must leave. Man kann das auf normale Lautstärke stellen, dann kann man das noch in, sagen wir mal, 300 Meter gut verstehen.
Sagt der Physiker Jürgen Altmann, Experte für nichtletale Waffen an der Technischen Universität Dortmund.
Oder man kann es auf besonders hohe Lautstärke stellen, dann soll es noch 700 oder so Meter weit reichen. Bartholomew Johnson, Security Forces have
you surrounded. You are outnumbered and outgunned. Sogar die Warndurchsagen eines in der Luft kreisenden Helikopters lassen sich mit LRAD noch verstehen. Und wenn Durchsagen nichts nützen, kann man es auch mit psychologischer Kriegsführung versuchen und Töne durch den Lautsprecher jagen, die einem ordentlich Angst einflößen sollen. Jetzt dreht man die Lautstärke auf Maximum und greift zu Frequenzen, für die das Ohr besonders empfindlich ist. Der Richtlautsprecher wird zur Waffe. Deren Lärm ist so laut, dass man sich unweigerlich die Finger in die Ohren stecken muss, um den Schmerz zu dämpfen. Ein Geräusch wie bei einer Autoalarmanlage, allerdings so laut wie ein Düsenflugzeug in 30 Metern Entfernung. Einige Male kam diese Schallkanone schon zum Einsatz. September 2009 in Pittsburgh, der G20-Gipfel. Um die Teilnehmer einer nicht genehmigten Demonstration auseinanderzutreiben, hat die Polizei einen scheibenförmigen LRAD-Lautsprecher auf einem Einsatzfahrzeug montiert. Februar 2009. Im Südpolarmeer setzen japanische Walfangschiffe die Schallkanone gegen Tierschützer ein, die in Schlauchbooten neben den Walfängern herfuhren. Und auch Handelsschiffe und Kreuzfahrer haben Elred schon verwendet, erzählt Jürgen Altmann. Und zwar, um sich gegen die Angriffe somalischer Piraten zu wehren.
Die haben dann diesen Lautsprecher angeworfen, der oben auf Deck stand und in die Richtung des Piratenbootes gerichtet. Und die sind dann, weil sie überrascht waren und wahrscheinlich auch Ohrenschmerzen hatten und vielleicht ihre Hände auch dann nicht mehr für die Gewehre benutzen konnten, sondern sich die Ohren zuhalten mussten, sind dann umgekehrt.
Doch die Schallkanonen können eine böse Nebenwirkung haben. Steht man zu dicht am Lautsprecher und wird minutenlang beschallt, drohen bleibende Hörschäden. Deshalb sollte, meint Altmann, jeder LRAD-Einsatz sorgsam abgewägt werden.
Wenn jemand auf andere Leute oder auf ein Schiff mit Munition schießt und kriegt dann als Gegenreaktion lauten Lärm und läuft dann Gefahr, dass er in gewissen Frequenzbereichen schwerhörig ist danach, dann habe ich damit kein moralisches oder ethisches Problem. Wohingegen, wenn das routinemäßig bei Demonstrationen eingesetzt würde und dann, sagen wir mal, 10% der Betroffenen hinterher dauerhafte Hörschäden haben, dann würde ich das nicht für gerechtfertigt halten.
Auf breiter Front durchgesetzt hat sich die Schallkanone bislang nicht, weder bei der Piratenabwehr noch bei der Demonstrantenjagd. Zumeist war es vor allem der Überraschungseffekt, der eine Wirkung zeigte. Denn sobald man mit dem Einsatz der Schallkanonen rechnet, genügt eine simple Gegenmaßnahme, um das LRAD-System auszutricksen.
Einer dieser normalen kleinen Gehörschutzstöpsel, die man sich ins Ohr tut, würde im Prinzip ausreichen, dass man nicht mehr groß beeinflusst wird dadurch.
Weshalb der Einsatz der Richtlautsprecher als akustische Waffe wohl die Ausnahme bleiben dürfte.
Other police action may include actual physical removal.
Und so dürften die Systeme vor allem als Super-Megafone taugen, um sich bei Bedarf besser Gehör verschaffen zu können.
The use of riot control agents and or less lethal munitions, which could cause risk of injury to those who remain.
Und jetzt noch wie üblich an dieser Stelle die Wissenschaftsnachrichten.
Moorböden machen nur 8% der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland aus, aber entwässerte Moore haben es in sich. Rund 40% aller Treibhausgasemissionen, die durch die Landwirtschaft und Landnutzung anfallen, haben hier ihren Ursprung. Das geht aus Berechnungen des Thünen-Instituts in Braunschweig hervor. Aus trainierten Moorböden wird etwa so viel CO2 frei wie aus dem gesamten deutschen Luftverkehr, haben die Forscher festgestellt. Forscher des Helmholtz-Zentrums München haben 3 neue Gene identifiziert, die das Risiko für Neurodermitis deutlich erhöhen. Nach Angaben der Wissenschaftler tragen 2 der 3 Gene dazu bei, die natürliche Hautbarriere aufrechtzuerhalten. Das 3. hat Auswirkungen auf die Immunregulation und beeinflusst auch die Entstehung von Asthma und Allergien. Weil Mediziner die genetischen Ursachen von Neurodermitis jetzt besser verstehen, können sie auch besser abschätzen, welche Menschen ein hohes Risiko tragen. Zudem können Forscher neue Therapien entwickeln. Neurodermitis betrifft rund 20% der Kinder und etwa 5% der Erwachsenen in westlichen Industrienationen. Die Ergebnisse der neuen Studie wurden im renommierten Fachjournal Nature Genetics veröffentlicht. Und nun wollen wir Ihnen noch die wichtigsten Tiere und Pflanzen des kommenden Jahres vorstellen. Vogel des Jahres 2012 ist die Dohle. Als Singvogel sind sie nicht unbedingt chartverdächtig, aber sie tun sich besonders als Stimmenimitatoren hervor. Manche schaffen es sogar, Menschen verblüffend nachzuahmen. Insekt des Jahres ist der Hirschkäfer. Sein Geweih sitzt am Oberkiefer und kommt beim Werben um die Partnerin zum Einsatz. Mit seiner Hilfe versuchen die Käfer, Konkurrenten auf den Rücken zu werfen. Für die Sieger gibt's dann eine Belohnung, denn nur wer gewinnt, darf sich paaren. Internationales Tier des Jahres 2012 ist die Fledermaus. Wohl kaum ein Tier hat so ein Imageproblem wie sie. Ihre spitzen Zähne, ihr Leben in dunklen Höhlen und Kellern haben das fliegende Säugetier zum Vorbild vieler Filmgestalten gemacht. Einschließlich Graf Dracula. Ein wahrer Blutsauger ist der Fisch des Jahres, das Neunauge. Es beißt sich nämlich in anderen Fischen fest. Tatsächlich haben 9 Augen natürlich nur 2 Augen. Aber 1 Nasenloch und 7 Kiemenspalten pro Körperseite lassen mehr vermuten. Aber damit noch nicht genug des Schwindels. 9 Augen sind streng genommen nicht mal Fische, sondern Wirbeltiere.
Und Baum des Jahres ist die europäische Lärche. Sie kann 600 bis 800 Jahre alt werden. Ungewöhnlich für eine Kiefernart. Und noch etwas ist ungewöhnlich an ihr. Im Winter verliert sie ihre Nadeln. Das soll vor Austrocknung schützen und macht sie besonders widerstandsfähig.
Und das war's auch schon wieder vom Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Mehr im Netz unter dw-world.de/wissenschaft. Ich bin Tobias Oehlmeier und darf Ihnen jetzt noch alles Gute für das Jahr 2012 wünschen. Tschüss, machen Sie es gut.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw-world.de.